Okay, ich kriege das Zeichen, dass wir live sind. Wir machen hier noch so ein bisschen Nachtstudio. Dazu muss jemand die Sonne noch ausschalten, aber das passiert gleich.
Sonnenuntergang ist jetzt.
Ja, tatsächlich. Gut. Also, das hier ist eigentlich ein Podcast. Wir hätten auch die Headsets mit den, die üblichen Headsets, die man zum Podcasten in den deutschsprachigen Raum aufziehen könnte, die da drüben im Regal. Aber wir wollten es der Technik, also uns selber, nicht zu schwer machen, weil wir jetzt haben das Studio jetzt sozusagen im Selbstfahrermodus. Ich habe hier irgendwie lustige Dinge vor mir, mit der ich in der Theorie auch Hilfe, Kameras umschalten kann. Also momentan sitzt noch jemand da hinten, aber je nachdem, wie lange wir brauchen.
Die gehen jetzt gleich in ein Bier trinken und wir...
Genau, müssen wir uns dann selber bedienen. Und wir können auch hier, habe hier ein Tablet, da kann man ein bisschen auf das Diagramm schauen, aber bevor wir das machen inhaltlich, erstmal hallo in dieser weiteren Folge von, keine Ahnung, wie wir die Senderei jeweils genannt haben, ich glaube C3 drei Systeme oder?
Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal schon keinen Namen.
Ja, genau, es ist so ein, also die Idee ist, es gibt auf MediaCCD einen Kanal, in den auch Podcasts laufen können, die Folge ist eigentlich fix und fertig zur Veröffentlichung, es fehlt nur jemand, der sich auskennt, wie man einen Podlove-Player in einen Rails-Plugin, also mit der CCD, einbindet, ohne dass ich immer den Quelltext reinkopieren muss.
Das ist der Handbetriebteil jetzt auch, Studio-Handbetrieb, Rails-Handbetrieb.
Genau,
ja.
Wie das halt immer so ist. Aber genau, stellt euch am besten erstmal vor. Hey, kennt ihr aus der anderen Folge schon, aber gerne genau. Nochmal für die,
ja,
die
hey, Helge, Erfa Paderborn. Ja, ich habe diesen Hub mitentwickelt, da kommen wir aber gleich noch zu.
Ja,
ja, ich glaube, alles Weitere kommt gleich.
Ja, genau, keine Spoiler sozusagen. Ja, wir versuchen einen Spannungsbogen auf. Nein, tun wir nicht, aber ja, wir machen es chronologisch.
Genau. Und ich, Toto, Thomas eigentlich, aber Toto natürlich, genau, ich bin eigentlich App-Entwickler, ursprünglich mal iOS-App-Entwickler und jetzt habe ich eine Firma mit iOS-App-Development, aber genau, bin aus Berlin, auch am CCC Berlin so ein bisschen aktiv und mache jetzt schon seit vielen, vielen Jahren die iOS, iPad und inzwischen auch macOS-App fürs Camp und natürlich auch für den Kongress, also genau, und auch dieses Jahr, ja genau, viele Jahre. Das ist hier, ne, seit, wir haben eben vorhin überlegt, 30 C3, 31 C3, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz
genau,
sicher.
Genau, ich glaube, 30 C3 waren noch so vier Säle im CCH, er steht ja da auch so schön. Ja,
ja genau.
Und 31 C3 hatte ich tatsächlich dich dann wahrgenommen, weil da gab es das erste Mal ein Sendezentrum, also eine extra Bühne.
Richtig, genau.
Und ich glaube, die habe ich gemerged. Das war damals noch irgendein Excel-File oder irgendein Cloud-Ding oder sowas. Und da hatte ich schon angefangen, irgendwie Dinge zu schreiben. Ich habe das immer nachgeschaut. Meine erste E-Mail mit Camp-Kontakt war tatsächlich, im Wiki gab es eine Liste von Terminen, Self-Organized Sessions und da kann man die nicht auch mal als Schedule-XML anbieten.
Ja, also, das hat er mit Wikidata, so mit so, dass ich erinnere
mich. Nee. Das Plugin hieß tatsächlich Semantic Media Wiki.
Ja, richtig, genau.
Und das hatten wir damals Stück für Stück eingebaut, in der Hoffnung, dass mehr Leute an diesem Zeug mitmachen. Ja, aber Semantic Media Wiki ist so ein Monster, dass irgendwie dann im kompletten Umfeld nur drei Leute oder vier Leute verstanden haben. Aber wir haben erstmal alles versucht, damit zu bauen. Und da die APIs aber so schlimm waren, also ich glaube, wir hatten dann die Self-Organized Session als Event und als Session modelliert und die konnte man mit der eingebauten API-Mechanik nicht mergen. Und das war der Grund, warum wir dann dieses Python.
Das ist ja so RDF-Kram und so, ist ja sehr, sehr, die ganze, ist ja ziemlich akademisch gewesen damals.
Das ist eine schöne Beschreibung. Ja, in die Shownotes packen wir noch einen Link von dem Erfinder von Semantic Media Wiki, der kam neulich so ein nettes History wieder raus, der jetzt auch Wikidata macht, dann später, wo er es nochmal versucht, richtig zu machen. Okay, ist ein böse
Formel. Ja, V2 halt, ne? Also das erste Mal ist ja immer so viel.
Ja, genau. Aber jedenfalls, wir hatten halt irgendwie zwei Endpunkte: einmal Sessions, einmal Events. Wobei halt sogenannte Events, wenn eine Session mehrfach stattfindet. Ja, und die haben wir nicht zusammenbekommen, dafür braucht es dieses Python-Skript und damit hat das Ganze angefangen, dass ich das Zeug gemerged habe. Und die Skripte sind, glaube ich, so 31.3 entstanden. Also ich habe hier irgendwo unten die Commit-Historie und
oh Gott.
Ja, da habe ich dann irgendwie im Februar. Ich hab das Repo wohl einmal neu aufgesetzt.
Ich glaube, das sieht ungefähr so aus wie das Middleware-Repo von der App zu der Zeit.
Ja.
Weil die App ist ja ursprünglich gar nicht für den Kongress entstanden, die iOS-App, sondern für die Republika 2014. da hatten nämlich Michael Kreil und jetzt, die auch hier sind, die hatten nämlich so ein Redata-Format gebaut. Genau. Und das habe ich dann gedacht, so, ach, das wäre doch schön, eine ordentliche abzuhaben. Und auf All People Ulf Burmeier hatte vorher eine abgebaut für die Republika. Ja, ja, natürlich. Der hatte den Twitter-Account Republika ab und hat mir den dann gegeben, weil er keine Zeit mehr hatte. Genau. Okay. Genau, und dann habe ich die gebaut, weil ich halt ein bisschen Zeit hatte und habe das so gebastelt. Und viel von dem Quellcode habe ich jetzt in Swift umgeschrieben, vor ein paar Wochen. Also vieles ist noch tatsächlich ab drin gewesen. Das ist ziemlich altes Zeug gewesen.
Also du hast ganz viel Code aus
2014. Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn man auf dem iPad die iOS-App benutzt, dann hast du ja so einen Fahrplan, diesen 2D-Fahrplan.
Ja.
Und auf dem Telefon kann man das auch einschalten, wie ich immer jedem erklären muss. Das muss ich auch besser machen. Aber genau, und da habe ich und diesen Code, den Layout-Code und so, das ist alles noch von damals. Also es ist halt so Pixel-Layout-Berechnung über, ne, für so einen Fahrplan. Und das habe ich nicht angefasst seitdem eigentlich. Also außer es jetzt halt neu geschrieben in Swift, weil aus Gründen.
Ja, genau. Also das war sozusagen 2015. Da waren die Skripte dann da und tatsächlich war in demselben, in dem darauffolgenden Jahr, weil der Kongress ja immer noch formal zum Jahr davor zählt.
Richtig.
Das Camp 2015 und als ich das vorbereitet habe, damals habe ich diese lustige Zeichnung gefunden, wo ich so mal ein bisschen versucht habe zu skizzieren, wie das Ganze damals lief. Also wir hatten dieses Public-Wiki. Mm. Also damals wurde tatsächlich noch jedes Jahr eine eigene Mittelweg-Instanz kopiert und angefasst. Sowohl öffentlich als auch intern, aber die intern ignoriert. Auch damals gab es schon ein BEL, stelle ich gerade fest, das dann danach Three-Headed Monkeys und jetzt UFO heißt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir hatten damals auch schon eine Maps-C3Wok.de, das war tatsächlich eine komplette OpenStreetMap-Instanz, wo ich damals halt dann alles hier in einer eigenen OSM-Instanz gemappt habe. Und es gab verschiedene Wege, viel
JSON. Und Wiki2Schedule war das Python-Skript, das bewähnte, ne?
Das war das besagte
Python-Skript. Ja, das war so ein Monster, ne? Das ist so ein richtig langes...
Ja, ich habe es zigmal refactored in der Zwischenzeit, aber das war so mein Projekt, um Python zu lernen eigentlich, ja? nachdem ich die erste Fassung war tatsächlich PHP. Aber also jetzt noch die davor, ja, als noch nicht mal Semantic Media Wiki im Einsatz war, sondern einfach nur eine Wiki-Tabelle, wo dann die Leute immer die Spalten kaputt gemacht haben. Und ja, wir müssen noch mal zurück an die Regie, genau. Und hier sieht man jetzt diesen Redata Scraper auch schon.
Genau, das war halt das hatte ursprünglich, glaube ich, jetzt geschrieben, das war so ein JavaScript-File, was die Daten wiederum hat. Am oben ging's rein, die Daten, und unten kam dann Kram raus und dann wurde das noch in einen CouchDB of all things reingepackt. Ach. Und dann musste man noch so eine CouchDB-Instanz laufen haben, weil es halt man halt damit benutzen wollte. Ich weiß nicht gar nicht, warum er das gemacht hat. Auf jeden Fall war es halt da. In der CouchDB wurde das dann importiert von diesem Skript. Und dann habe ich halt für jeden Kongress und jede Republika immer dieses Skript genommen, wie halt das passiert, kopiert. Und dann hatte jeder so seinen speziellen, da habe ich immer so irgendwelche Patches reingemacht, wenn irgendwas kaputt war und so. Und das war dann irgendwann so 900 Zeilen lang oder 2000 Zeilen lang und da konntest du nicht mehr debuggen. Ich weiß gar nicht, wann ich das neu geschrieben habe. Ich glaube, so muss so 2018 oder 17 gewesen. Habe ich gesagt, ich schmeiße jetzt weg und mache es ordentlich und neu in TypeScript und so. Und dann, also ja, gut.
Aber das ist die Basis für das jetzige
genau. Backend, das ist jetzt so pluggable. Ja. Du kannst jetzt halt einen Importer haben, kannst ja verschiedene Versprachen. Deswegen kann ich jetzt, wir hatten ja jetzt das Problem mit dem Hub, dass das am Anfang nicht ging.
Spoiler, kommt nachher. Ja.
Da kann ich das einfach reinpluggen.
Ja, genau. Also wir sehen ja hier auch, was wir jetzt heute auch noch so haben, wir haben einen komplett anderen Weg für die iOS-App als für die Android-App. Ja? Mm. Für die Android-App gab es damals hieß sie noch anders, Kongress-Fahrplan oder so, inzwischen heißt sie Event-Fahrplan.
Das war doch früher aus Pentabarf ursprünglich mal und dann irgendwann aus FRAP und dann irgendwann aus, also dasselbe XML-Format, immer noch das gleiche.
Genau, wir haben also nicht genau das gleiche, aber so immer erweitert und es gibt tatsächlich auch noch eine Konferenz, die immer noch Pentabarf einsetzt, highly customized. Und zwar die FOSDEM in Brüssel, ja, die immer so, ja, genau, ich habe neulich festgestellt, dass der Mensch oder einer der Orga-Leute da aus München kommt und hat ihm angeschrieben, wann plant ihr denn das Pentabarf endlich abzulösen und meinte, ja, dieses Jahr war irgendwie schwierig, weil es musste erst aus Corona auswachen aber nächstes oder übernächstes Jahr setzen sie dann auch das Pentabarf da. Die haben halt auch ihr Engelsystem reingebaut und noch irgendwie der Raum ist Vollmeldung und da gibt's dann wieder ein komplett eigenes App-Ökosystem für diesen speziellen Fork, der...
Ich habe auch irgendwann mal für Tim, glaube ich, damals auch für irgendeine Kongressplanung mal so ein Plugin für Pentabuff geschrieben, was irgendwie PDFs generiert hat, damit man auf dem das ausdrucken konnte, auf dem Boden den Fahrplan machen konnte. Lange ist her.
Das gibt es tatsächlich immer noch, dieses Plugin in einer gewissen Form.
In meinem Code, ja. Das war nämlich nicht schön.
Nee, also da hätte man noch mal andere Leute einladen können für die Geschichte der Fahrplan-Apps, aber wir wollen jetzt nur diesen Unterschied gleichen. Genau. 32.3 ist der Code dann natürlich wiederverwendet worden, 33.3 auch, und dann sind wir umgezogen. Ja? Und mit diesem Umzug, also ich habe zu viele Hüte auf, stelle ich immer wieder fest, und unter anderem war ich auch in diesem lustigen Wiki-Team, und langsam ist uns das Semantic Media Wiki halt einfach, es haben immer nur dieselben drei Leute gemacht, das war nicht erweiterbar genug, manchmal hätte man doch halt irgendwie einfach so ein Standard-Framework in Python oder sonst irgendwas nehmen müssen, und ein Team, das sehr darunter gelitten hat, war halt das Assembly-Planungsteam. Ja, und da ist irgendwie, wie ist da eigentlich der Kontakt zustande gekommen? Hey.
Das war ein Regio-Treffen, wo wir zusammensaßen, und irgendwie war irgendwie eine entspannte Runde, und damals SMTW war es, der sagte, das ist irgendwie total doof, irgendwie, wie das gerade läuft. Man müsste doch eigentlich irgendwie mal eine App bauen,
wo die Leute irgendwie ihre Daten eintragen können, dass das irgendwie ein Formular ist, wo wir das einfach quasi dann die Anmeldung akzeptieren können, im Sinne von, wir nehmen das Village an oder die Assembly an auf dem Kongress und können dann vielleicht noch mit denen ein bisschen kommunizieren, aber eigentlich brauchen wir nur eine, böse formuliert, etwas bessere Excel-Tabelle mit ein bisschen Individualisierung.
Strukturierte
Daten, genau. Gut. Das hat man im Wiki grundsätzlich auch, aber da kann halt dann jeder editieren mit annehmen, ablehnen und so weiter. Und naja, ich hatte zu der Zeitpunkt auch schon relativ viel Django gemacht, und dann haben wir halt einfach mal, also während er so erzählte, habe ich halt einfach mal so ein Mockup gebaut mit Django.
Also ein paar Models runtergeschrieben. Genau,
ein paar Models einfach mal grob hingebaut und noch gar nicht groß Interaktionslogik oder sonst was. Und dann einfach nur über diesen eingebauten Django-Admin halt gesagt so, okay, ist das jetzt so ungefähr schon mal das, was du gerade abbilden willst? Und ich weiß noch, wie er so ein bisschen so sprachlos wurde, und als er dann merkte, so Moment, das ist gerade nicht nur, das ist schon irgendwie interaktiv, was hier gerade läuft.
Vor allem, er hat da halt auch gemerkt, wie viel Aufwand das in Semantic Media Wiki immer war, und du machst es einfach in Python, Django, Framework kurz runter.
Genau, und hast also irgendwie, man hat halt wirklich gesehen, so wie so in dem Moment so, dass irgendwie diese Erwartungshaltung gerade überhaupt nicht mehr gematcht hat.
Ja.
Und ja, dann haben wir halt in den folgenden Monaten das weiter ausgebaut, und dann auf dem 34C3 ist dann dieses, also wir waren halt wenig kreativ beim Namen, wir haben halt Assembly Anmeldungen, wir müssen jetzt irgendwas mit Assembly, wir packen ein X hinter, Schreibweise müssen anpassen, okay, Assemblix. Also da war nicht wirklich viel Kreativität hinter, aber das haben wir dann auf dem 34C3 schon für die Assembly-Anmeldung benutzt. 35C3 genauso, mit leichten Erweiterungen, irgendwie bei irgendwelche Exports, die dann dazu kamen. Aber das war halt immer noch ein Tool, einfach nur für die Assembly-Orga, wo wir die Anmeldung geplant haben, abgelehnt haben, Dinge aggregiert haben. Man konnte dann irgendwann in den späteren Versionen auch anfangen, halt irgendwie befreundete Assemblies zu markieren, was halt dann für die gesamte Planung benutzt wurde, um befreundete oder thematisch zueinander passende Assemblies zu gruppieren, dass die halt nah beieinander sind. Und da haben wir halt angefangen. 36C3 ist dann auch, also das Tool an sich ist relativ statisch geblieben, weil es halt einfach erstmal die Funktion, die es haben sollte, einfach erfüllt hat, nämlich Assembly-Anmeldung. Und dazwischen war dann halt vor 4 Jahren das Camp. Da saßen wir dann in einer Viererrunde zusammen und
genau, SMTW, hey, ich und Russ.
Russ,
der jetzt auch die Camp-Karte
macht. Der jetzt auch die Camp-Karte macht, genau. Ja. Und haben uns halt mal ein bisschen zusammengesetzt und haben halt mal ein bisschen unterhalten, Wie müsste man das eigentlich mal ein bisschen größer machen, dass man diese Assembly-Anmeldung und diese Karte, weil, also, wenn man Assemblies anmeldet, dass man die dann auf eine Karte bringt, wäre ja eigentlich mal fantastisch.
Naja, natürlich.
Und haben wir halt mal angefangen, ein bisschen rumzuspinnen, was man so machen könnte. Und im Sommer, dann nächste Kongress war schon nah dran. Wir waren auch eher so ein bisschen wegen Karte auch in dem Camp-Modus, wegen Outdoor.
Naja, ich habe die Camp ab 15 war auch die erste. Da habe ich dann gleich erstmal eine POI-Karte eingeführt, die aus genau dem Grund, weil es ist halt auf dem Camp einfach viel wichtiger.
Genau, und ja, da haben wir halt uns ein bisschen mal Gedanken gemacht, wie müsste es grob aussehen. Letztendlich auf dem 36C3 ist aber dann auch wieder einfach das normale Assemblix noch wieder gelaufen. Und ja, dann kam so eine Pandemie um die Ecke, aber
genau, ich hatte dann mal so ein bisschen, also wir haben dann irgendwie so,
weiter.
War klar, okay, wir müssen irgendwas machen und dann hatte ich hier angefangen, so ein bisschen Altitude-Diagramme zu schreiben. Also so, wir haben ewig mit dem Namen rumgetan, ob es das Hub oder Plattform oder was weiß ich noch haben und wie sich alles verbindet. Und wir dachten dann, ja, okay, es gibt dann eine Listen-Client, eine Welt. Frontend hieß es damals noch, also irgendwie eine 2D-Karte oder sowas. Mhm. Damals wirklich so noch mit, müssen wir wohl alles selber bauen. Und es gab auch die Idee, so ein Text-Adventure, ja, sich doch als alternativen Client zu haben. Ja, und als Hub wirklich nur so als Middleware, der halt eine definierte Schnittstelle hat. Aber eben auch schon, wie man es hier so ein bisschen sieht, mit der bekannten Schnittstelle, mit der Shuttle-JSON. Ich kann ja eigentlich auch malen.
Ja, aber du müsstest da jetzt schon.
Aber nicht so dick und grün.
Nicht so dick, ja.
Andu, oder?
Ja, genau. Ja.
Aber du müsstest da jetzt eigentlich schon dazu sagen, das ist jetzt ja auch schon wirklich RC3, wo das mit der Welt und so dazu kam, weil das war halt dann einfach der Punkt. Dann kam halt diese Pandemie um die Ecke und es hatten ja ein paar Leute mitbekommen, dass wir da so ein bisschen am Planen waren und am Überlegen waren. Und ja, ich weiß nicht mehr, wie genau der Kontakt zustande kam. Auf jeden Fall, irgendwann kam die Anfrage. Hey, ihr habt doch da was gebaut, kann man das nicht irgendwie, ihr habt da was angefangen zu bauen, kann man das nicht irgendwie aufbauschen, erweitern? Wir haben da vor, so eine Online-Only-Konferenz zu machen, weil Kongress kann nicht stattfinden. Geht da was? Und da ging was.
Ich glaube, das war das beste, organisiertste Software-Projekt im CC konnte sich hier gesehen haben. Es gab User-Stories, ja, so richtig mit Nummern und allem.
Ich erinnere mich, ich habe da was gesehen. Ich habe die Issues, glaube ich, gesehen. Ja, ja.
Genau, also es gab halt wirklich ausgearbeitete User-Stories. Also bei den User-Stories war ich tatsächlich gar nicht mit dabei. Ich bin erst später dazugekommen und habe halt einfach so User-Stories schon vorgefunden, war geplättet. Man hat hinterher gemerkt, dass manche User-Stories halt einfach erstmal nur noch Ideen waren, die halt noch nicht irgendwie wirklich ein ernsthaftes Konzept ergeben haben. Und wir haben dann halt irgendwann angefangen, diesen Hub zu bauen, haben halt versucht, diese Assemblies, virtuelle Räume irgendwie miteinander zu verknüpfen. Mhm. Bei den virtuellen Räumen ging es halt insbesondere darum, dass man Jitsis oder Buttons erstellt, dass Leute sich zusammensetzen können. Also die Idee war, so eine Art virtuelle Lagerfeuer zu bauen. Dann gab es halt irgendwann noch diese Idee mit dem Text-Adventure. Oh, die gab es da irgendwie in den User-Stories schon. Irgendjemand kam dann irgendwie auf die Idee so, hey, da gibt es jetzt gerade irgendwie so ein 2D-Ding, das nennt sich Work-Adventure.
Die Datenspuren waren
die Datenspuren, richtig.
Das kam eigentlich ziemlich genau zu dem hin, was wir auch in dieser Konzeptionsgruppe da so überlegt hatten, wie so eine 2D-Karte aussehen könnte oder sowas.
Das war ja damals, jeder hat ja überlegt, was kann man machen. Ja. Ja, von der Firmenweihnachtsfeier bis zum Kongress hat jeder überlegt, was machen wir jetzt?
Genau, und so, es waren ein paar von uns aus diesem Projektteam, natürlich alles ehrenamtlich und so weiter, auch virtuell auf den Datenspuren und haben sich auch Leute eingeladen und so, und das hat irgendwie sehr gut gepasst und plötzlich waren wir als Hub auch für die Betrieb dieser Work-Adventure-Plattform zuständig, koordinieren, keine Ahnung, wie
das genau. Ja, also wir haben tatsächlich halt dann letztendlich, also am Anfang war halt einfach eine Riesensorge, wenn wir jetzt einfach Kongress einfach mal eben auf dieses, insbesondere auf das Work-Adventure draufwerfen, also die einfach die Zahl der Teilnehmenden von einem Kongress nehmen und das auf so ein Work-Adventure-Instanz draufwerfen. Also die ersten Versionen haben halt irgendwie so auf einem relativ dick ausgestatteten Server irgendwie 100 Clients oder so ausgehalten. Das wäre halt eine Materialschlacht geworden. Gut, dann haben halt mal ein paar Leute mal auf diesen Code draufgeschaut und haben den ein bisschen optimiert. irgendwie am Ende waren es, glaube ich, dann irgendwie so 800 pro Instanz, die funktionierten. Und dann ist halt auf der ersten RC3 ein riesen Koloss gebaut worden, wo wir halt automatisch Instanzen gespawnt haben, pro Assembly irgendwie eigene Instanzen. Und wenn man halt zwischen den Instanzen hin und her gehüpft ist, hat man technisch die Instanz gewechselt. Das haben wir aber über den Load Balancer versteckt. Die Login-Tokens dafür hat der Hub verteilt und hat das Ganze koordiniert. Darüber sind dann auch neue Versionen gespawnt worden. Also da ist ein riesen Getriebe-Uhrwerk im Hintergrund am Laufen gewesen, die ganzen Sachen miteinander zu koordinieren, was man halt nach außen nicht mehr groß gemerkt hat. Die zentrale Idee dabei war, dass wir den diesen Hub halt auch dafür benutzen, eine Anmeldung zu ermöglichen. Also die Idee war halt explizit so ein SSO anzubieten, dass halt einzelne Hackerspaces, lokale Events eingebunden werden können und man einfach quasi mit einem Login überall hinhüpfen kann. Das ist am Ende, das Engel-System hat es definitiv genutzt und es gibt noch so zwei, drei andere, die es genutzt haben. So richtig gut viel genutzt wurde es leider nicht. Aber diese Grundidee war halt geboren, dass wir halt eine Komponente schaffen, die Sachen zusammenbindet. Und naja, das zentrale Element war hier ja auch, dass wir die Fahrpläne dann angefangen haben zu synchronisieren. Denn die RC3 war, spätestens die zweite Instanz, gab es mehrere lokale Bühnen, mehrere lokale Fahrpläne, die sich halt die lokalen Bühnen ausgedacht haben und einfach auch teilweise sehr unkoordiniert zueinander einfach erstellt haben und die mussten halt irgendwie gemeinsam auf ein gemeinsames Tableau gebracht, damit es einfach ein Dach, ein Schirm wurde einer gemeinsamen Veranstaltung, auch wenn die komplett dezentral war.
Ja, also ich habe hier mal wieder ein Diagramm dafür aufgerufen. Also da gab es aus Gründen dann doch noch eine Frap-Instanz, die magisch aufgetaucht ist, die ein Teil der Leute benutzt hat. Ja. Andere hatten dann keine Lust auf Ding. Dann gab auf Frap, was sozusagen die zweite Generation des DC oder keine Ahnung, wie man da genau zählt. Ich sage immer, die nullte Generation sind die FileMaker-Datenbanken von Tim, die aber auch dieses XML-Format wohl schon ausgespuckt haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Da hat einfach jemand ein RC3.studio-Domain geholt und da ein Ptox draufgeworfen. Und da war ein Teil und da gab es natürlich trotzdem nochmal, der CCC liebt die Dezentralität, weitere Ptox-Instanzen und die habe ich mir einfach zusammengezogen. Und damals tatsächlich noch, die Idee war, ja, das läuft dann alles schön in den Git-Repo, da sieht man, was passiert, da ist dann das GitLab hat man damals schon, eine Checks hinten dran, die das dann machen. Das ist natürlich alles nicht fertig geworden, sodass dieses Skript dann einfach wie alle Updates immer so einen REST-Upsert-Call Richtung Hub gemacht hat. Ja. Und aber auch da war schon das Problem, irgendwann ist es mal auseinandergelaufen, frag mich nicht warum, also muss man wieder komplett Sync machen, dann waren die Leute wieder verwundert, was denn passiert ist und dann hat Hey halt gesagt, okay, er versucht mal diesen Code zu nehmen und sinnvoll als erfahrener Django-Entwickler da zu integrieren. Ja. Und das war sozusagen dann der nächste die nächste Iteration, wo das Ganze so geplant war und größtenteils auch so stattgefunden hat. Also wir haben in dem Fall tatsächlich, hat dann das VOC gesagt, ja, dann machen wir halt jetzt mal eine Pretox-Instanz, wenn es jemand anderes. Leute im VOC haben das getan und einfach gemacht, wie das halt immer so läuft im Club.
Wer macht, hat recht. Das ist immer so,
ne? Ja, genau. Gab natürlich 19, zwei, drei Dinge. Und auch damals ist schon, deswegen haben wir diese Verbindung hier unten noch drin, kam dann irgendwie Toto auf mich zu mit, es ist immer noch viel zu groß. Das sind ja die Bilder gar nicht drin.
Ja, die Bilder.
Die Bilder der Speaker sozusagen. Ja. Die fehlen halt in dieser Schedule-XML-Spec. Ja. Und in der JSON waren sie halt ein extra Pfeil nebendran.
Genau, da gab es noch so einen Speaker. Also genau, wenn du früher aus dem Frap das rausgekommen hast, hat er immer zwei Files ausgespuckt. Nämlich das Schedule-XML und dann gibt es noch eine JSON-Version davon, das eigentlich nur unbesetzt ist. Und dann halt Speakers-JSON. Und Speakers-JSON ist halt, also die App hat halt also wenn du so eine App baust, dann willst du ja nicht nur so Textwüste haben. Und eine Sache, die ich habe, ich habe nicht viel, ja, also für Bilder oder so ist ja, aber eine Sache, die du hast, sind halt die Avatare von den Speakern. Und das macht's ja auch nett und dann kennt man die Leute wieder und so weiter. Und die will ich halt drinne haben. Mhm. Naja, und die kriegst du halt aus dem Pretox raus, weil die Leute das da hochladen, die pflegen da auch ihre Beschreibungen und so weiter. Und das ist halt alles nicht, in die, wenn du nur das Schedule XML exportierst, dann ist das halt nicht drin. So. Und dann ja, und dann habe ich halt, ich hatte ja diesen Exporter eh gebaut für die Republika damals, habe ich gesagt, na gut, dann baue ich jetzt noch einen
also für die Frapp. Da hat so. Die Republika inzwischen schon auf Pretox
Die Republika macht keinen Pretox.
Pretox machen sie jetzt,
nein,
ja.
Nein, auch nicht. Die, also Pretox schon,
ja, aber Pretox haben sie noch ihr eigenes
sie benutzen, wie heißt es denn
das
hier?
Das PHP,
ja.
Nee, mit D, Drupal.
Drupal, ja.
Genau.
Zu meinem Leidwesen benutzen sie Drupal, ja. Also nichts gegen Drupal, aber also ich kenne mich Drupal nicht aus, aber wenn ich von außen mit damit zu tun habe, ist es immer anstrengend.
Ja, escape the slashes.
Ja, ja, Jace, ja, auch klassische PHP-Krankheiten, sowas wie, oh, es ist eine leere Liste, dann muss es wohl ein leeres Array sein, wenn auch wenn es ein leeres Hash sein sollte und solche Dinge in JSON. Ja, ganz beliebt. Aber nee, und dann, genau, dann habe ich da die Daten, da habe ich halt einen Pretox-Importer geschrieben, weil Pretox hat ja eine nette REST-API, da kann man ja gut, die ist auch gut dokumentiert und so. Und da habe ich die Sachen da rausgezogen, dann direkt. Und dadurch, dass ich mein neues Skript jetzt schon hatte, ne, habe ich dann halt gesagt, okay, dann packe ich halt zwei Daten wieder. Dann schaue ich halt, wo ist die Liste der Pretox, dann hole ich es mir halt selber von den ganzen. Ist jetzt ehrlich gesagt auf dem Camp auch aus genau dem gleichen Grund genau wieder so gebaut, weil natürlich, es gibt zwar ein zentrales System, ne? Hm. Aber das Problem ist, dass ich halt viele Daten nicht bekomme. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe die Importer schon, ich muss nichts tun, also schreibe ich einfach ein paar Konfigurationsdateien da rein und fertig ist. Ich habe ja auch noch viel mehr Datenquellen. Also ich habe die Points of Interest hier auch noch drin. Die kommen dann wiederum aus der Maps-Seite.
Und die so. Dann wieder aus dem Hub kommen?
Die wieder aus.
Oder wie ist denn da jetzt der aktuelle Workflow?
Es gibt tatsächlich noch zwei Arten von Points of Interest. Also es gibt mittlerweile viele, die tatsächlich von der Village-Orga verwaltet werden und auch angelegt werden und vom Hub ausgespielt werden, sodass sie dann von Rust-Karte wieder eingelesen werden. Das allerdings auch nicht live, sondern irgendwie momentan noch in einem, glaube sogar manuellen Bildprozess.
Er macht halt mal irgendwie wieder Deploy und dann wird halt alles wieder zusammen.
Ja, so mehr oder minder regelmäßig werden die aktualisiert. Das heißt, die Daten, die eigentlich quasi live aus dem Hub kommen könnten, sind momentan dadurch noch wieder ein bisschen unterbrochen. Nichtsdestotrotz gibt es separat dazu nochmal einfach eine separate Liste von POIs, die ja vorher oder über andere Quellen definiert sind. Also wir haben zum Beispiel den ganzen Datenklos haben wir einfach
die, und nicht. Die Gebäude
sind, genau, also die sind momentan nicht drin. Das ist zwar perspektivisch durchaus die Überlegung, das auch mal miteinander zu verheiraten, die beiden Projekte. Also wir sind halt, als wir vor 4 Jahren tatsächlich hier bei Milliways abends saßen, die Idee war damals schon, dass wir die Assembly-Verwaltung mit Rust-Karte vom EMF-Camp miteinander irgendwie vertüddeln.
Das,
Und ein bisschen halt noch CC-Flausch für andere Sachen draufpacken und dann haben wir ein fertiges Produkt.
Dann war
Pandemie. Pandemie, aber so oder so, ganz so weit sind wir noch nicht gekommen.
Naja, aber dieser GIS-Branch ist da schon wieder reingekommen jetzt. Also ich muss jetzt GDAL auf mein macOS installieren, was im Zug ein bisschen...
Tut mir leid.
lustig war, aber ja.
Also, tatsächlich hatten wir halt am Anfang schon GIS-Support drin, den haben wir dann halt so im Rahmen der RC3 wieder ausgebaut, weil es halt einfach nervig war, die ganzen Abhängigkeiten mitzuschleppen, wenn man nur rein virtuell war. Und naja, jetzt vor ein paar Wochen haben wir es dann doch wieder mit reingenommen, weil gut, also wir haben halt den alten Code auch reaktiviert. Und jetzt haben wir halt den ganzen GIS-Support wieder mit drinne. Das heißt, die Village-Orga platziert halt Assemblies, weist die Plätze zu. Da momentan ist es noch tatsächlich, sind es zwei verschiedene. Oder am Anfang ist es halt so ein AutoCAD-Planungsding, weil das halt für die ganzen Behörden und so, die wollen Pläne in AutoCAD haben. Da also ist
DWG
wahrscheinlich. DWG ist das Format, ist halt das AutoCAD-Format und irgendwie
proprietär.
Sie haben was die Speck. Zum Parsen die absolute Hölle. Wir haben mehrere Versuche gestartet, die alle gescheitert sind. aus den unterschiedlichsten Gründen. Das, dieses Format ist einfach die absolute Hölle.
Und, aber wie Rust Pipeline da jetzt aussieht, ich glaube, er wandelt in DXF und das kann man, das ist wieder Hannes Beck, ja?
Er muss aber, also auch die Village Orga muss auch teilweise aufpassen, wie sie exportiert, was sie wo irgendwie einträgt. Da gibt es ein paar auch Fallstricke. Das ist die, also das macht halt keinen Spaß. Es ist momentan die einzig wirklich praktikable Variante, weil halt für die ganzen behördlichen Genehmigungen und so weiter wird das momentan noch benötigt. Perspektivisch vielleicht, so unsere Hoffnung zumindest, kriegen wir es irgendwann mal hin, dass wir sagen, okay, wir haben die ganze Planung vorbereitet, okay, wir haben den Grundlayer irgendwie mal vom, zum Beispiel jetzt hier Ziegeleipark Mildenberg, bekommen, werfen die anderen unsere Sachen drauf, exportieren daraus wieder ein DWG und können das halt hier an die Stadt Zedenik oder was das genau ist, Gemeinde, weitergeben und alle sind glücklich. Wir können vernünftig arbeiten und Behörden und sonstige Architekten, was auch immer,
oder, hier alles, oder
haben ihre Daten.
Oder die Behörden stellen mal auf ein offenes Format um, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Tatsächlich, also ich habe auch ja mal Architekturinformatik studiert als Nebenfach.
Ach.
Und die nordischen Länder sind uns so viel weiter. Also da gibt es dieses IFC-Format, Industry Foundation Classes, war ursprünglich so für Kaffeemaschinen, Gebäude und so. Also da kommt das, dieses Step-Format noch her.
Hast du ja schon mal von erzählt, ja.
Aber also es gibt irgendwelche Richtlinien oder Gesetze, dass das ab einem gewissen Zeitraum alles, was öffentlich gebaut und geplant wird, auch in diesem Format stattfinden muss. Und da hast du dann wirklich auch
diese Mantik. Dann müssen sie ja damit umgehen können.
Und dann, richtig, ja. Und das ist, also ich muss da mal wieder bei dem Lehrstuhl nachfragen oder bei der Cut-Stelle, wie denn die das da, also Computer-Aided Design hast du, CAD, ja genau, was daraus jetzt geworden ist, aber es kann sich nur noch um wenige Jahre handeln, bis das tatsächlich für alle neu gebauten Dinge Pflicht wird. Also lass mich bitte in meiner Utopie, aber ja.
Also müssen wir jetzt bei den nächsten Camp-Locations immer aufpassen, dass es in den jüngsten Jahren erst gebaut wurde.
Ja,
damit wir CAD-Daten haben.
Schicken in so eine Open-Data-Checkliste.
Okay. Ja, genau.
Gut.
Ich habe jetzt hier nochmal, inzwischen muss ich tatsächlich auf das Wiki wechseln, wenn man mal wieder kurz, ich mache mal kurz wieder Selbstfahrer. Das ist das Diagramm von diesem Jahr. Das war tatsächlich hier oben unser neues Playout-System jetzt für Studio. Das sollte eigentlich auch einen automatischen Import bekommen, aber das ist dann leider erstmal weggefallen und der Importer bin jetzt ich. Es gibt hier zwei Pretox-Instanzen, in dem Fall einmal wieder das Cetavoc Pretox, in dem tatsächlich mehrere Konferenzen oder so ähnlich.
Zwei.
Genau. Ja, ich weiß nicht mehr, ob es Konferenz in Pretalk-Sprache ist oder die haben noch mal ein bisschen
andere Event Namen. Heißt es, glaube ich, da in der Sprache.
Genau, ja. Also,
Event und Talk ist es in Pretalk.
Jein, also in Event sind es erstmal, in Pretalk sind es erstmal als Submission. Erst wenn es platziert ist, ist es formal ein Talk.
Okay. Ja,
aber
genau.
Details. Und
richtig.
Frag mich nicht, wo diese Querlinie hierher kommt, aber generell, ja, ich glaube, du importierst gerade beides parallel und mergest
also das dann wieder. Ich habe drei Pretalk-APIs quasi, also drei Pretalk-RP-Endpoints und die merge ich dann wieder. Und jetzt, was du jetzt dann noch nicht drauf hast, ist, den Hub nehme ich jetzt auch noch die Daten
her. Das ist diese Linie hier oben.
Ah, die ist dazu gekommen. Okay, ich sehe schon.
Die war letztes Jahr mal schon drin, weil wir das auch da schon
über diskutiert haben. Genau, weil ursprünglich wollte ich es nur vom Hub nehmen, aber aus verschiedenen Gründen habe ich es halt dann doch wieder geändert. Aber ich nehme jetzt die Self Organized Session von da. Denen fehlen allerdings noch für die Updi-Locations, deswegen sind die so ein bisschen unholprig. Mhm. Die müssten halt irgendeine Location-Information dazu bekommen, dann könnte man es noch schön drin haben, aber das ist ja Work in Progress halt.
Ja. Also da müssen wir uns halt auch nochmal allgemein, also zusammen mit auch den anderen Client-Entwicklern, also ich denke vor allem an Tobias, der jetzt diesmal leider nicht da sein kann, weil er auf einem anderen Kontinent ist, so ich das verstanden habe, auch nochmal zusammensetzen, wie man mit so fahrplanlosen Events, also es hat halt auch
Mehrtages-Events gibt es auch noch, gibt es so ein paar Baustellen,
die man also sich an der. Don't get me started, 48-Stunden-Events, die aus Versehen entstanden sind, die dann.
Oder ganz kurze hatten wir jetzt. Also ich filter zum Beispiel jetzt alles raus, was unter 15 Minuten ist, weil es einfach.
Wir filtern schon alles raus, was unter 5 Minuten ist.
Ja, also ich habe auch noch eine extra gemergte Schedule-Variante mit den alten Tools bauen müssen, wo alle Lightning Talks dann ein Talk war, weil das Engelsystem halt nicht wollte, dass alle 5 Minuten die Engel für die Schicht wechseln oder sowas. Ja?
Nee.
Also da kann man tausende Stories in dem Bezug
erzählen. Wir haben jetzt auch wirklich in der gesamten Vorbereitung noch haufenweise Stolpersteine gefunden, wo wir halt einfach gemerkt haben, so unsere Theorie kollidiert hier mit der Praxis.
Ja, ja.
Und das, also dieser gesamte Hub-Projekt wird sich auch noch massiv weiterentwickeln. Mhm. Und wir haben noch haufenweise auch Ideen dabei. Und naja, genau halt solche Probleme wie halt irgendwie, dass man dann so von Speakern irgendwelche Bilder mit anzeigt, wenn die schon hochgeladen wurden. Ja, da müssen wir halt gucken, wie wir es exportieren. Naja,
auch das Problem. Also den Change dafür habe ich tatsächlich auch schon in meinen lokalen Dingern wiedergefunden. Und in der Zwischenzeit hat es auch in den Pull-Request geschafft und ich bin zuversichtlich, dass das dann mit dem anstehenden Tretox-Release Ende des Monats, also Ende August 2023, dann auch alles da drin sein wird und wir nicht mehr doppelt und dreifach Zeug merchen müssen.
Genau, ich war kurz irritiert, welchen Merch-Request, den habe ich noch nicht gesehen, aber du meintest im Quellsystem, weil das daran krankt es halt momentan, dass wir halt, wenn wir halt die Daten nicht irgendwie gut rausbekommen bisher, dann können wir sie noch nicht importieren. Und aber selbst dann haben wir immer noch das Problem, dass wir uns jetzt ja wieder überlegen müssen, der eine Speaker, also ein und derselbe Speaker in dem einen Pretox heißt ja anders oder ist dann technisch erstmal eine andere Person im anderen Pretox. Mhm. Wie verbinden wir die beiden?
Und, soll ich dir mal sagen, wie die App das macht?
Und ich weiß sogar, ich glaube, wie das macht. Ich weiß nicht, ob du sagen möchtest. Und dann halt zusätzlich noch wieder die Überlegung, ja, wenn jetzt irgendwie dann sich jemand tatsächlich beim Hub irgendwie hier auch anmeldet und sich dort irgendwie registriert, dass wir dann halt auch wieder sagen können, so, das hier sind deine Events, dass man dann dieselbe Person wieder irgendwie miteinander, dass man irgendeinen Weg schafft, dass die sich untereinander identifizieren können. Also kann man natürlich jetzt, wie im Fediverse, halt irgendwie gucken, dass man irgendwelche Trust Anchor,
Webfinger wäre vielleicht eine Webfinger, Variante dafür, ja.
Welche, also gibt es ja 17 verschiedene Varianten. Da müssen wir überhaupt noch jetzt diskutieren, was wir sinnvoll machen können.
Ja, und das haben es hier auch Speaker geschafft, einfach mehrfach sich Accounts zu machen, weil sie vergessen haben, wie die Mailadresse von ihrem anderen Account war. Also gerade die Leute, die immer für jede Seite eine eigene Mailadresse benutzen, die musst du extra nochmal als eigenen Case für so eine Person, GUID, wie ich jetzt das Ding mal überschrieben habe, vorsehen. Ich dachte noch so ein bisschen, man könnte über die Mailadressen was machen. Also früher bei Frapp und Vorgänger konntest du sagen, ja, Mailadresse ist öffentlich. Damals war halt Mail noch so ein primäres Kommunikationsmedien und nicht so dieses ganze andere
Zeug. Stimmt, da gab es die Mailadresse öffentlich teilweise.
Ja, jeder Speaker konnte sich entscheiden, möchte die anzeigen oder nicht. Ja, mit Pretalks gibt es nicht mehr. Die Mailadressen sind rein intern, was heutzutage einfach mehr üblich ist an der Stelle, siehe Spam. Wie gehst du dann noch um? Ja, also ich hatte noch so ein bisschen über, wir hashen die Mailadresse, aber da hat mich Hey leider dann ein bisschen abgeholt, dass wir es dann doch wieder raten könnt und wie geheim ist das? Also, also da rufe ich auch gerne alle Leute dazu auf, die irgendwie an diesem Kosmos mitentwickeln und damit konzentrieren, dass wir uns da mal gemeinsam was ausdenken, wie wir das hinbekommen.
Ja, irgendeine Art von quasi Federated Identity brauchst du ja de facto.
Das wäre bei Webfinger in dem Sinn. Also da schaust du jetzt so einen Well-Known-Ordner, gibt es den Nutzer und da steht dann halt der Primary Identifier.
Ja, also wir haben da auch schon andere Ideen mit irgendwelchen Tokens, die man dann anzeigen lassen kann und abfragen kann. Und wir haben da schon ein paar Ideen mal durchgespielt, haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und also wir haben noch keine Lösung. Wenn da draußen gerade jemand sagt so, Moment mal, ich habe doch hier die Lösung. Bitte schickt uns eine Mail, hab@ccv.de. Wir freuen uns über Input.
Das ist vielleicht generell so ein Thema. Also wenn man jetzt beim Hub mitmachen möchte, wo findet man denn den Code davon?
Genau, der Code ist auch öffentlich abrufbar auf git.ccv.de/hub/hub. Dieses doppelte Hub hat ein bisschen historische Gründe. Das ist eine GitLab-Instanz, da kann man auf jeden Fall den Code auch klonen. Die Mailadresse habe ich, glaube ich, noch immer nicht in der Projektbeschreibung eingetragen. Ist, wie gerade schon gesagt, hub@ccv.de und da gibt es haufenweise Infos, wie man das lokal auch starten kann. Wir haben den Vogonischen Kongress als Demodaten. Es gibt auch von den RC3 ein paar, also die öffentlich verfügbaren Daten, auch als Demodaten. Das heißt, man kann sich so eine RC3 Edition 2020, 2021 kann man sich beide spawnen. Camp 23 wird wahrscheinlich dann auch mit Ende des, wenn wir einen Stand haben mit allen Villages und so weiter, wird er wieder sanitized. Das heißt, die personenbezogenen Daten fliegen raus. Und dann werden wir dieses Fixture wahrscheinlich auch da mit reintun, dass man dann halt auch das wieder spawnen kann. Das heißt, man kann das relativ gut auch ja, selber starten, selber weiterentwickeln. Wir freuen uns über Input und auch um fleißige Hände, die mitentwickeln und weiter Ideen bringen. Was man gerade eben schon kurz angeteasert gesehen hat, ist, wir haben auch eine API, die wird auch mittlerweile schon von einigen benutzt. Also wir haben schon ein paar Anfragen gehabt, die jetzt irgendwie, also irgendein Village hier benutzt jetzt schon die API, um die eigenen Vorträge, die sie haben, wieder auf irgendeinem Art Infobeamer, auf irgendeinem speziellen Display wieder hier vor Ort anzuzeigen. Mhm. Das heißt, sie pflegen ihre Daten irgendwie in der Pretox-Instanz, die werden vom Hub rein synchronisiert, werden dort über die API für deren Village wieder mit ausgespielt, also da filtern sie dann auf ihr eigenes Village nur, weil sie dort die Sachen als Teil eines größeren einbauen und ja, spielen das halt dann über die API wieder auf ihr Display. Ich habe es selber noch nicht gesehen, ich habe nur die Kommunikation dazu gesehen und
ja, also ja. Wie gesagt, für mich hat es halt, hab da in einem Hub-Projekt dann einfach diese APIs gebaut, für dass halt dasselbe Schedule XML-Limit rausfällt, wie wir es sonst gewohnt sind. In dem Zug dann haben wir auch mal für das Schedule JSON ein Schema geschrieben, das jetzt auch noch eine schöne ID hat und da, wo auch das Schema liegt und so.
Und das, was ich gerade tatsächlich meinte, war wirklich noch die REST-API.
Ja, an die sich. Genau. Also zum Beispiel, da wäre es ja auch, die Favoriten wären, glaube ich, das erste Ding, dass man die irgendwie aus den Fahrplan-Apps irgendwie da reinbekommt oder sowas.
Genau, ja, Authentication und sowas, klar, das ist natürlich ein spannendes Thema.
Genau, also im Hub haben wir ja auch, also wenn man auf der Webseite sich das anschaut, kann man sich ja auch Events markieren, kann sagen so, hey, das ist in meinen persönlichen Fahrplan, und also man kann sich seinen persönlichen Fahrplan zusammenstellen, ähnlich wie die Apps das machen, und da müssen wir uns halt auch mal jetzt irgendwie unterhalten, wie kriegen wir das jetzt irgendwie ja synchronisiert, dass man halt irgendwie auf seiner iOS-App Sachen sich markiert, dann im Hub irgendwie nochmal 2-3 weitere Sachen markiert, um dann in der Android-App die Sachen auch schon zu sehen und dann halt irgendwie doch einen wieder rauszuwerfen. Dass wir da halt wirklich so ein...
Klar, da gibt es viele Themen, ne? Also man könnte sich zum Beispiel, also ich meine, das ist ja beim VOG hier, ne, ich könnte anschauen der Recordings, die Recordings da dran zu haben als Information, dann auch, also zum Beispiel die iOS-App speichert sich auch sowas wie Watch Progress und welche du angeschaut hast und so weiter, dass man das noch mit synchronisiert, wenn man da schon mal...
Auf Wunsch vielleicht nur?
Ja, natürlich, wenn man will, genau.
Ja, also für Leute, die sich mehr noch für das Thema interessieren, da gibt's dieses, der Tim Berners-Lee hat doch jetzt so ein lustiges Startup / Open Source Projekt namens Solid, wo sie genau solche Daten auch nochmal, also unabhängig von, also allgemein von Mediatheken oder sowas auch absperren können. Ja. Das hat er sich die BBC neulich auch angeschaut und für gut befunden. Wenn wir mal Zeit haben, hätte ich da auch mal Lust drauf zu schauen, ob das nicht auch unsere Use Cases abdeckt. Und da ist halt wirklich so, du kannst dann irgendwie so auch den Pod bei dir daheim hosten und nicht zwingend irgendwie zu, in deiner Nextcloud oder in einer Nextcloud.
Ja, lass uns da mal wirklich
Kopf ja, ich wollte also nur mal für Leute, die sich mehr einlesen möchten, ein paar Pointer da lassen. Speziell für das Schedule-Personen-Thema gibt es auch schon ein Issue und tatsächlich in dem allgemeinen Schedule-Repo bei uns im die Raute 10 von, ja, ist auch schon wieder 2015.
Das Problem geht ja nicht weg davon, dass man es liegen lässt, ne?
Ja, nee, tatsächlich, den Use Case habe ich jetzt hier nochmal extra formuliert, jetzt aus der Diskussion, die wir im Vorhinein hatten. Aber da könnt ihr gerne auch drunter kommentieren, wenn ihr es gleich öffentlich machen möchtet oder irgendeinen euren Issues dann referenzieren wollt. Ja, genau.
Ja.
Gut. Dein Fahrplan, deine Fahrplan-App ist nicht Open Source,
soweit ich das weiß. Ja, das ist nicht so sehr, weil ich sie nicht Open Source, weil sie nicht grundsätzlich Open Source sein sollte, sondern mehr so, weil
es macht mehr Arbeit.
Ja, naja, und sie ist auch momentan in keinem Zustand, den ich Open Sourcen wollte. Also die wächst halt immer so nebenhin und das muss man auch bedienen können. Die ganze Infrastruktur ist, ich müsste irgendwann mal ein Diagramm dafür malen, ist schon sehr viel handgestrickt. Das würde ich gern mal sauber und open machen. Fehlt mir momentan die Zeit dafür. Ich mache jetzt gerade ich habe eine Kernbibliothek, die quasi dieses Redata-Format da, was mal Redata war, lesen kann und die auch so die Datenbank-Import und so weiter alles macht. Die die habe ich jetzt gerade neu gebaut in Swift, die könnte ich theoretisch mal open sourcen, weil das kann jeder, jemand anders verstehen. Also weil den Rest, das würde ich niemandem antun.
Ja. Also wenn da Leute Interesse haben, können sie sich wahrscheinlich auch über Mastodon
genau, bei dir melden. Auf Mastodon, genau. Es gibt einen CampUp-Account, campup@mrtoto.net. Genau. Und der ist aber auch, genau, auch noch meinen eigenen, mrtoto@mrtoto.net. Da kann man mich erreichen, beziehungsweise die CampUp direkt erreichen und ich, genau, ich verspreche mal nichts, aber ich hatte schon vor, die Core-Library zumindest mal zu open sourcen.
Ja.
Weil es auch nett wäre, wenn andere Leute mithelfen können.
Ja. Okay, wie gesagt, muss ich ja nur Easter, wie mich erreicht. Wobei, ich verweise an der Stelle, plug ich nochmal den Easter Egg-Vortrag zu den IDs. Das war auch so eine andere Thematik, die aber relativ weit jetzt ist. Also
ja.
Wir haben jetzt für Räume Geo-IDs, wir haben für Events Geo-IDs ja schon eigentlich relativ lang. Ja, das kam damals mit dem Schedule-JSON mit rein. Jetzt müssten nur noch alle Clients benutzen. Ja, also ihr wisst, wenn ihr, wer gemeint ist. und so, dass wir vielleicht von diesen Integer-IDs langsam mal wegkommen.
Mhm. Ja.
Das wäre langsam nach, was weiß ich, wie viele Jahren wir dieses Format jetzt schon parallel mit GeoID, also mit UUIDs und Integer-IDs auch mal ganz nett.
Ja. Ja.
Das stimmt. Okay, wenn ihr keine Themen mehr habt, sind wir, glaube ich, durch soweit.
Das war doch ein schöner Abriss, würde ich sagen.
Ja, genau.
Allgemein mein Wunsch wäre einfach, wenn irgendwie noch irgendjemand da draußen Ideen hat, was man in die Apps irgendwie gemeinsamen Use Case, dass man irgendwie Synchronisationen schafft, dass man irgendwelche Zusatzinformationen bereitstellen kann. Wir wollen halt mit dem Hub Daten integrieren, also verschiedene Quellen einfach zusammenführen und halt aufbereiten, in die Fahrplan-Apps, in die Infobeamer, ins VOG überführen. Wenn da jemand Ideen hat, bitte, bitte meldet euch.
Ja, und am besten halt gleich Pull-Requests stellen, oder?
Das ist Stufe 2, da gibt es dann extra Fleißpunkte für. Aber einfach auch, wenn einfach erstmal nur eine dumme Idee dabei ist, also dumme in Gänsefüßchen Idee dabei ist, bitte her damit. Also es mag für euch komplett offensichtlich sein, dass es ja, dass da das gerade fehlt. Wir haben es potenziell einfach in dem ganzen Trubel.
Man übersieht schnell was, ne? Das übersehen. Ist kompliziert, das
wie,
ist
viel. Wie zum Beispiel, als Andi mir dann irgendwann sagte, hey, die Speaker-Bilder fehlen. Ich so, what?
Nee, ja. Du hast es ja indirekt mitbekommen, weil ich mache ja so ein bisschen immer die Außenkommunikation zum Thema Schedule. Ja. Und ich glaube, das letzte Mal hatte ich das einfach nicht gesagt, weil es halt erstmal eine Baustelle bei mir war, ja, und sowas. Und du warst total überrascht, wie da fehlen Speaker-Bilder. Und
ja.
Eigentlich müssen wir die Personen noch mal viel besser modellieren. Und aber dann, ja.
Genau, also, genau so eine Situation fand ich halt sehr exemplarisch. Wir haben nicht, also ich habe zumindest überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das ja relevant sein könnte. Im Nachhinein denke ich so, okay, Bauschutt geraucht, der Typ. Warum hat er nicht dran gedacht? Aber genau sowas, deswegen meine Bitte an alle, wenn euch sowas auffällt, meldet euch.
Genau.
Dumme Ideen sind gerne gesehen, mithilfe im Rahmen von Pull-Requests, Merge-Requests, wie auch immer, noch viel mehr.
Das haben wir gar nicht ganz vergessen. Die Plain UI, also das aktuelle Frontend, was wir haben, das war eigentlich nur so
ja.
Die Fallback UI. Wir warten eigentlich immer noch mal auf
wenn es mal ernst wird.
Na, echte Frontend-Entwickler, ja. Wir sind alle in dem Team, einem Hub-Team jetzt irgendwie Backend-Entwickler, die halt jetzt Frontend machen, weil keine Frontend-Entwickler da sind.
Ja.
Und das wäre halt schön, wenn einfach die API mal benutzt werden würde und einfach.
Ja, das war auch so ein. Ja. Das war eigentlich genau dieselbe Situation, dass wir dann während der RC3 hatten wir halt die ganzen Sachen vorbereitet und wir sind die ganze Zeit so in den Modus gefahren, so ja okay, wir stellen die Daten bereit irgendwie per API und dann wird die halt irgendwie aufbereitet. Da gibt's irgendwie ein Design-Team. Das war leider eine Fehlkommunikation. Es gab kein Design-Team. Und wir hatten halt die ganze Zeit unsere Debug-Seite, um halt überhaupt mal ein bisschen mit den Daten spielen zu können, um irgendwie zu verstehen. Und naja, Kommunikations-Fuck-up an der Stelle. Die anderen hatten halt verstanden so, ja, die haben ja schon irgendwie eine UI gebaut, die muss vielleicht noch ein bisschen hübscher werden, aber steht ja schon. Und dann irgendwann ist dieses Missverständnis aufgeklärt, also entdeckt worden. Und dann haben wir noch versucht zu retten, was zu retten ist. Die erste Plain UI war ein bisschen, deswegen, also die heißt intern auch noch Plain UI, weil sie war halt
als, ja, auch,
also, sie war als Debug an sich gedacht. Mittlerweile haben wir das deutlich, also es ist mittlerweile aufgebaut worden, es ist leichter anpassbar, dass wir halt jetzt die nächsten Veranstaltungen auch mit deutlich weniger Aufwand an Designs anpassen können. Das war bisher so viel, ja, Customized Design, und mittlerweile ist es halt jetzt erstmal, damit es auch für uns einfacher wird, Bootstrap-basiert umgesetzt worden. Wenn es da draußen Designer gibt, die sagen, Bootstrap, seid ihr bescheuert, tut das nicht. Ja, bitte.
Voll Quest
ist es eigentlich. Das ist eben, wer macht, hat recht.
Ja, genau. Ja, also an der Stelle, also wir sind da nicht drauf irgendwie fixiert, aber im Rahmen der geringen Ressourcen haben wir jetzt das erstmal genommen, und wir haben jetzt schon gemerkt, dass das einfach die Mitarbeitsquote erhöht hat, weil einfach mehr Leute damit mithelfen können. Und ja, insofern, wir freuen uns über Mitarbeit.
Alles klar. Wer macht, hat recht. Ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank fürs spontane Vorbeischauen hier im Nachtstudio. Und ja, wir schalten jetzt langsam die Lichter aus. Tschüss.
Noch mehr gedimmt gleich.
Ja, genau.
Tschüss. Ciao. Gute Nacht.
Gute Nacht.